Ja, es ist immer wieder eine Freude, fröhlich begrüßt zu werden und sich willkommen zu fühlen. Also ich bin gerne immer wieder mal bei euch. Manchmal sage ich meiner Gemeinde in Hanau, und das gilt aber gleichermaßen für diese eure Gemeinde auch, eigentlich sind wir Christen ein ganz komischer Haufen. Wir treffen uns wir in Hanau sonntagvormittags, ihr samstagabends, obwohl das für unsere Rettung im Grunde gar nicht nötig wäre. Wir lesen regelmäßig in der Bibel, obwohl wir das eigentlich nicht müssten, um mit Gott im Reinen zu sein. Wir singen Lieder der Anbetung, schöne Lieder, ihr singt hier eher ältere Lieder, obwohl Gott deutlich macht, dass wir das eigentlich nicht müssen. Oder beten oder meditieren oder eine feste Liturgie einhalten, um auf Gottes Seite zu stehen, das alles müssten wir nicht. Von all diesen Verpflichtungen und von diesen Regeln sind wir im Grunde freigemacht. Und trotzdem können wir fragen, warum tun wir es dennoch? Ich weiß nicht, ob ihr das mal überlegt habt. Die Antwort ist ziemlich deutlich: weil wir Jesus lieben. Weil wir dankbar sind, weil wir ihn feiern wollen. Das ist der Grund, warum wir uns treffen, warum wir zusammenkommen. Er, dieser Jesus, ist es uns wert. Er lebt in uns durch seinen Geist, und dieser Geist bringt uns zusammen. Samstag für Samstag und viele andere Tage und Veranstaltungen, die ihr haben werdet. Das hätte man nach den 3,5 Jahren, intensiven Jahren von den Jüngern, die sie gemeinsam mit Jesus unterwegs waren, hätte man das auch sagen können. Aber dann, das wissen die meisten von euch, dann haben diese Jünger radikal versagt. Ich lese mal einen etwas längeren Abschnitt. Eigentlich müsste man alles lesen, aber das ist am Abend dann ein bisschen viel. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26. Nach dem Abendmahl sangen sie noch das vorgeschriebene Lobpreislied und gingen dann direkt zum Ölberg. Dort sagte Jesus zu ihnen: Bevor diese Nacht vorüber ist, werdet ihr nicht mehr wissen, was ihr denken und tun sollt. Es gibt eine Schriftstelle, die das beschreibt. Wenn der Hirte erschlagen wird, zerstreuen sich die Schafe in alle Winde. Aber sorgt euch nicht. Denn nach meiner Auferstehung werde ich euch wieder wie ein Hirte vorangehen auf dem Weg zurück nach Galiläa. Da unterbrach ihn Petrus: Und wenn jeder sich von dir absetzt, weil alles zusammenbricht, ich werde zu dir stehen. Jesus entgegnete ihm: Sei dir da nicht so sicher. Noch in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behauptet haben, mich nicht zu kennen. Petrus protestierte: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Auch alle anderen gaben ähnliche Treueschwüre von sich. Ein paar Verse weiter: Petrus folgte in sicherem Abstand, bis sie zum Innenhof des hohepriesterlichen Amtssitzes kamen. Dort schlüpfte er hinein und mischte sich unter die Dienerschaft, um mitzubekommen, wie sich die Dinge weiterentwickeln würden. Während der ganzen Zeit saß Petrus immer noch unten im Hof des Gerichtes. Eine der Dienerinnen des obersten Priesters näherte sich ihm und meinte: Du warst doch auch bei diesem Galiläer Jesus. Petrus stritt es in Gegenwart aller dort Versammelten ab: Ich weiß nicht einmal, wovon du da redest. Er wandte sich dem Ausgang zu. Da sagte eine andere zu den Umstehenden: Dieser Mann war auch bei Jesus, dem Nazarener. Wieder bestritt er es energisch und bekräftigte seine Aussage auch noch mit einem Eid: Ich schwöre es, ich habe diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Doch es dauerte nicht lange, da traten einige ganz nah an Petrus heran: Du bist doch ganz eindeutig einer von denen. Dein galiläischer Akzent verrät dich ja. Da begann Petrus zu fluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Genau in diesem Augenblick krähte der Hahn. Nun müsste man einige Predigten zu diesem Abschnitt, zu dieser Thematik machen. In Hanau mache ich das, eine ganze Predigtserie zu dem Versagen, zu dem, wie wir damit umgehen, aber vielmehr noch zu der Barmherzigkeit Gottes. Denn das ist das, was anders ist im Neuen Bund, im Neuen Testament, als das, was wir im Alten Bund haben. Kann ich hier nicht machen, ich habe ja nur ein paar Minuten zur Verfügung, aber ich möchte sie nutzen, um euch wenigstens ein paar Impulse mitzugeben, die mir Gott für euch auch wichtig gemacht hat. Wenn man diese Geschichte vertieft, wenn man intensiv darüber nachdenkt, dann wird man an Petrus sehr schnell sehen, dieser Petrus hatte seine Stärken überschätzt. Das kann passieren, dass man seine Stärken überschätzt. Also wenn er hier sagt, und er unterbricht ja Jesus und sagt, und wenn sich jeder von dir absetzt, weil alles zusammenbricht, ich werde zu dir stehen. Das ist, solche Mitarbeiter braucht man, ne? Also da kann man überaus glücklich sein, solche Mitarbeiter zu haben, die das sagen, die so bereit sind, ihr Leben dafür zu geben, ich werde zu dir stehen. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, da wird es schwierig. Und es ist auch interessant, wie der Petrus so in der Distanz bleibt. Ja, der Jesus wird dann ja im Garten verhaftet. Judas hat ihn im Grunde verraten, er wird verhaftet, gefangen genommen, dann diese ganzen Scheinprozesse, das geht alles so durch. Und Petrus steht so aus der Distanz, in der Entfernung und beobachtet, wie das jetzt alles weitergeht. Ist doch interessant, wenn es schwierig wird, dann bleibt man so ein bisschen auf Distanz, bloß nicht zu nahe heran. Und er fürchtete im tiefsten seines Lebens, fürchtete er die Ablehnung der Menschen. Das war ihm wichtiger, als zu Jesus im entscheidenden Moment zu stehen. Was sagt er hier? Dreimal. Ich weiß noch nicht einmal, wovon du da redest, sagt er zu der Dienerin. Und dann steigert er sich. In dieser Geschichte ist das großartig zu sehen. Das ist das Erste, er lehnt es ab. Dann bekräftigt er das mit einem Eid, wenn er sagt, ich kenne den nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wer das sein soll. Und dann kommen ja mehrere und dann bekräftigt er das noch einmal mit einem Fluch. Also er stürzt sich sozusagen in seine kopflose Situation geradezu hinein. Und dann kräht der Hahn. Das war richtig dumm gelaufen. Gewaltige Fehler passieren auch in unserem Leben. Also ich habe jetzt nicht von euch den Ruf gehört, dass ihr eine fehlerlose Gemeinde seid. Das kann natürlich sein, dass das so ist, aber es wird nicht in alle Welt posaunt. Finde ich ja klasse, wenn ihr ohne Fehler seid, aber wahrscheinlich wisst ihr auch, das ist nicht so. Nun sind Fehler in unserem Leben eigentlich grundsätzlich gar nicht schlecht, Fehler zu machen. Aber es ist ein Unterschied, wo und wie wir diese Fehler machen. Also in der Forschung, wenn man etwas Neues ausprobiert, auch in einer Gemeinde was Neues ausprobiert, dann wird man immer wieder Fehler machen. Man weiß also gar nicht, wie das im Einzelnen laufen wird. In der Forschung ist das ja geradezu wichtig. Wenn ihr euch erinnert, ein Dr. Fleming, damals als er das Penicillin, diesen Gedanken gekommen ist, da hatte er eigentlich nur vergessen, sein Besteck und sein Teller und die Dinge sauber zu machen in seinem Labor. Und dann sind da die Schimmelpilze gewachsen und die waren nachher entscheidend dafür, dass er Penicillin entwickelt hat. Ein Fehler war das eigentlich, aber dieser Fehler hat vielen Menschen geholfen später zur Rettung und zur Heilung. Wenn man am Fließband steht, oder ich hatte diese Woche mit einer jungen Dame aus unserer Gemeinde, wir mussten etwas tackern. Ich habe einen elektrischen Tacker und dann habe ich gedacht, wenn dieser Tacker bei jedem dritten Teil, was man eintackert, verklemmt wäre und nicht weitergehen würde, man musste das Ding immer wieder aufmachen, dann wäre so ein Fehler fatal. Also entweder würde ich das Ding richtig reparieren oder ich würde es einfach über den Main werfen auf die andere Seite, damit das möglichst weit weg ist. Solche Fehler dürfen nicht passieren, da wo wir etwas ganz normal und gewöhnlich tun. Da werden wir bemüht sein, Fehler im Grunde zu reduzieren. Fehler können uns aber helfen, rechtzeitig zu lernen, wie man Katastrophen im Leben vorbeugen kann. Was tun wir, wenn wir in der Ehe versagt haben? Oder es gibt Menschen, die haben finanziell irgendwann ein Desaster in ihrem Leben erlebt und haben manchmal jahrelang danach noch an den Folgen zu leiden. Oder wenn jemand beruflich oder schulisch versagt hat. Oder wenn wir uns mit Freunden total zerstritten haben, was machen wir dann? Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Wie gehen wir selbst mit unseren Fehlern um? Na, müsste gehen, ja. Also das ist das, was Petrus gemacht hatte. Er hat seine Stärken überschätzt, er hat sich gefürchtet vor anderen Menschen, vor Ablehnung. Und wir reden manchmal ohne nachzudenken, er hat sich da regelrecht in Dinge hineinmanövriert. Was machen wir, wenn wir Fehler machen? Das Erste, wir trauern. Es ist etwas ganz Wichtiges, zu trauern. Den Misserfolg zu betrauern. Die Fehler nicht zu beschönigen. Wir sollten niemals so tun, als wäre das dann nicht geschehen. Also nicht auf die Idee kommen, die Fehler auch noch zu rechtfertigen. Wir suchen nicht nach einem Grund oder nach einer Entschuldigung, sondern wir fühlen den Schmerz. Ich sage immer wieder, auch in der Seelsorge, wisch das nicht weg, spiel es nicht herunter. Halte den Schmerz aus und lass dir Zeit. Beeil dich nicht, das so schnell wie möglich wegzuwischen und nicht mehr fühlen zu wollen. Lass dir Zeit. Um es vorweg zu sagen, um das zu bearbeiten, was wir an Fehlern gemacht haben, müssen wir den Prozess durchlaufen. In der Psychologie und in der Seelsorge gilt das für ganz viele Situationen und auch bei Misserfolgen und bei persönlichem Versagen. Wir mögen das nicht. Wir wollen uns in der Regel nicht schlecht fühlen. Oder ist jemand hier, der sagt, ach, finde ich ganz toll, ich mache immer wieder Fehler und ich koste das so richtig aus. Das mögen wir nicht. Wir wollen das alles so schnell wie möglich vergessen, schieben es beiseite oder jemand anderem in die Schuhe, um zum nächsten Schritt überzugehen. Es gibt eine Fülle von Chemie. Menschen stecken sich alle möglichen Tabletten rein, um das dann irgendwie so ein bisschen zu übertönen. Aber dann kommt es zeitversetzt und manchmal an einer anderen Stelle kommt es doch heraus. Also manchmal zerbricht eine Ehe, nachdem etwas schiefgegangen ist, 6 Monate oder 1 Jahr später erst. Oder manche bekommen Monate später ein gesundheitliches Problem und dachten, ich habe das doch alles schon unter den Füßen. Wenn man das nicht bearbeitet, kommt es irgendwann doch heraus. Was tut der Petrus hier? Es heißt, er ging hinaus und weinte verzweifelt. Oder Luther übersetzt, bitterlich. Wie enttäuscht muss dieser Petrus gewesen sein von sich selbst. 3,5 Jahre, jeden Tag mit Jesus unterwegs. Der hat die Wunder gesehen. Der hat miterlebt, wie Menschen gesund geworden sind. Wie Tote auferweckt wurden. Der hat Jesus bei seiner Lehrtätigkeit beobachtet, hat gesehen, wie barmherzig Jesus mit Menschen umging und wie er Fehler verziehen hat. Und nie hat er bei Jesus irgendeinen Fehler entdeckt. Und jetzt, wo er auf dem Gipfel des Vertrauens ist, boah, dieser Jesus, das ist, zu dem werde ich, und wir alle werden wir zu ihm stehen. Wo er sich so engagiert zeigt, da leugnet er 3-mal hintereinander, Jesus überhaupt zu kennen. Nur deswegen, weil er Angst hat, weil er keine Nachteile von Seiten der fremden Menschen haben möchte und womöglich Angst auch um sein eigenes Leben hat. Wie ist das bei dir? Ist es dir egal, was die Menschen um dich herum denken im Blick auf dein Christsein? Bist du begeistert, Menschen das mitzuteilen und ihnen das zu sagen? Oder ziehst du dich dann auch ängstlich zurück und wirst immer stiller? Hoffentlich merkt keiner, dass ich Christ bin. Oder erhebst du deine Stimme und sagst, als Christ sehe ich das so? Ich möchte mich dazu auch äußern. Auch wenn vielleicht die Mehrheit alles anders sieht. Wir sind ja, fühlen uns manchmal so in der Minderheit. Dieser Petrus, er trauert, er weint, er argumentiert nicht. Er sagt nicht, da gibt es aber gute Gründe, warum ich das jetzt getan habe, bla bla bla. Sonst hätten die auch mich getötet. Nein, er geht hinaus und weint. Er empfindet Demut und Trauer. Und Untersuchungen zeigen es, Trauer ist der Schlüssel zur Heilung. Menschen nehmen da gerne Abkürzungen. Manche sagen, mach da keine große Sache draus, los, weiter, Geschäft ist gescheitert, dann fange ich morgen eben ein neues an, Ehe ist kaputt, egal, morgen werde ich schon wieder einen neuen Partner finden. Und ganz ehrlich, das funktioniert sogar bei manchen Menschen. Aber wer solche Abkürzungen nimmt, der lernt häufig nicht aus Fehlern, sondern bei nächstbester Gelegenheit passieren genau dieselben Dinge in neuen Beziehungen, im neuen Job, bei dem nächsten Projekt, weil man sich keine Zeit genommen hat, das alles auch zu verarbeiten, Dinge zu reflektieren. Einfach nur das schlechte Gefühl loswerden ist keine Lösung. Trauern, bearbeiten, verarbeiten, all das braucht Zeit. Das ist völlig normal. Je größer der Verlust, desto länger wird es dauern, das zu verarbeiten. Und das möchte Gott tun, an unserem Herzen, in unserem Leben arbeiten. Wir können da überhaupt nichts erzwingen. Heilung und Genesung ist immer ein Akt der Barmherzigkeit Gottes. Erholung und Wachstum geschehen schrittweise, wenn wir ehrlich sind. In Psalm 51 kann man in einem Lied solch ein Eingeständnis der Schuld geradezu studieren, wenn David zu Gott sagt, Tieropfer willst du nicht. Ich würde sie dir ja gerne geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich selbst am Ende ist und dir nicht mehr widersteht, solch ein zerbrochenes und reumütiges Herz wirst du nicht ablehnen. Petrus ging also hinaus und weinte bitterlich. Und ich kann mir vorstellen, welche Spuren das im Leben eines Menschen hinterlässt. Was hat der wohl später im Leben gedacht, wenn irgendwo ein Hahn krähte? Und so im ländlichen Bereich wird das öfter mal passiert sein. Vielleicht erinnerte der sich immer wieder an seinen größten Misserfolg im Leben. An einem so wichtigen Punkt. Jesus verleugnet. Es gibt Menschen, die haben Schweres erlebt, die haben große Fehler begangen und werden an solche schmerzhaften Situationen immer wieder erinnert. Jahre danach noch. Wenn sie irgendetwas riechen oder hören oder schmecken. Und dann kehrt der ganze Schmerz wieder zurück. Und dann stehe ich vor der Entscheidung, jeder Einzelne steht vor dieser Entscheidung, zurück in das alte Fahrwasser oder volle Konzentration auf die Gnade Gottes. Leiden in dem, was da Altes war, oder ich lebe von der Barmherzigkeit Gottes. Der Teufel kennt unsere Schwachstellen. Und deswegen will er uns an diesen unseren Schwachstellen immer und immer wieder belästigen. Und bevor wir darauf hereinfallen, das wisst ihr auch, spielt er alles total herunter. Wenn wir so vor der Situation stehen, sollen wir sündigen oder nicht, sagt er, ach, hör auf, ist doch kein großes Ding, mach weiter, das macht jeder in dieser Welt. Die Zeiten haben sich geändert. Wir leben in einer anderen Kultur. Gott interessiert das eh nicht. Das ist alles okay. Mach es ruhig. Und dann tun wir es. Dann haben wir eingewilligt, gesündigt. Und dann ändert der Teufel die Strategie. Ihr kennt das bestimmt. Dann sagt er, das ist die größte Sünde, von der ich überhaupt gehört habe. Gott wird dich nie mehr gebrauchen können. Du wirst jedenfalls keinen Segen mehr erleben. Deine Gebete werden nicht beantwortet werden. Du hast im Grunde alles verspielt. für den Rest deines Lebens sitzt du jetzt auf der Bank. Dich wird Gott nicht mehr gebrauchen können. Feierabend. Also der Teufel will, dass du dich keineswegs auf die Barmherzigkeit Gottes konzentrierst, sondern auf deinen Schmerz und auf dein Versagen. Denn wenn er herausfindet, dass du immer dann, wenn du versagst, wenn du trauerst, wenn du dich schlecht fühlst, dass du dann die Nähe Gottes suchst, dass du ihn dann lobst und anbetest, dann weiß der Teufel, oh, da darf ich ihn nicht dran erinnern. Dann hört er sofort auf damit, dich daran zu erinnern, denn er will nicht, dass du dich an Gott erinnerst, dass du Gott die Ehre gibst. Das ist Leben mit Jesus. Wir sind frei gemacht. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören ihm, auch wenn wir es im Leben so richtig versaut haben, wenn wir richtig große Fehler gemacht haben. Er liebt uns immer noch und er lädt uns immer wieder ein, auf die Barmherzigkeit und Gnade Gottes zu setzen. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit Gottes. Aber ich darf trauern und ich soll trauern und es hilft, gesund zu werden. Ein zweites, ich lasse mir von anderen helfen. Ich lasse mich von anderen Menschen unterstützen. Ihr wisst, als Jesus seinen Dienst begann, mit wie vielen Leuten war er unterwegs? Ja, waren sie nachher Gesandte. Also er hat sich 12 Männer gewählt. Waren keine Frauen, weil das damals Männergesellschaft war, aber ist mit 12 Männern durch die Lande gereist. Eine kleine Gruppe. Also, ich weiß nicht, ob ihr Hauskreise habt und wie groß die sind. Ist jemand im Hauskreis? Habt ihr sowas? Gibt's hier nicht. Aber ihr wisst, was ein Hauskreis ist. Kleine Gruppe, 10 bis 12 Menschen, manchmal ein bisschen kleiner. Und wenn ich so richtig am Boden zerstört bin, dann kann es hilfreich sein, Unterstützung von einigen Menschen, vielleicht von ein paar wenigen vertrauten Menschen zu bekommen. In Markus 16 lesen wir nach der Kreuzigung und der Auferstehung, wie sie alle, diese Jünger, alle fix und fertig zusammen in einem Raum sitzen, wie sie trauern und weinen. Und als Maria von Magdala dann, nachdem sie Jesus begegnet ist, zu ihnen reinkommt und sagt, dass sie Jesus gesehen hat nach der Auferstehung, dass sie Jesus begegnet ist. Was sagen die Jünger da? Das glauben wir nicht. Das kann überhaupt gar nicht sein. Die waren so fix und fertig mit der Welt, nach dem, was sie da erlebt hatten. Aber wichtiger an dieser Stelle ist eigentlich die Beobachtung, der Petrus, der hatte sich nach seinem Versagen nicht einfach aus dem Staub gemacht und sich in irgendeiner Höhle versteckt, sondern der sitzt wieder zusammen bei den anderen Jüngern in Gemeinschaft. Häufig versuchen sich Menschen, wenn sie Fehler gemacht haben, zu isolieren. Also wird jemand arbeitslos, dann sagt er, das soll bloß keiner wissen. Habe ich Insolvenz angemeldet mit meiner Firma, dann möchte ich niemandem davon erzählen. Oder andere Sünden, sie sollen möglichst geheim bleiben, das soll keiner wissen. Und jeder weiß, der Druck und die Energie, die man aufbringen muss, dass das auch bloß im Verborgenen bleibt, ist manchmal enorm und überfordert Menschen. Und häufig wissen es dann schon eine ganze Reihe von Menschen, nur man selber denkt, ich habe das alles noch gut versteckt. Da ist es gut, wenn ich so etwas mit einem kleinen Kreis, mit Freunden teilen kann. Wenn ich mit ihnen darüber reden kann, wenn ich ihnen sagen kann, sag mal, kannst du für mich beten? Das ist meine Situation. Ich weiß nicht, was jetzt werden soll, aber kannst du mir beistehen? Kannst du mich unterstützen? Also Petrus hatte sich nicht in einer Höhle versteckt, sondern der Trauer zusammen mit allen anderen. Und vielleicht haben sie alle irgendwie auf göttliche Unterstützung gewartet. Johannes berichtet, wie sie dann abends wieder zusammen sind und dieses Mal haben sie solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Hauses verrammelt haben. Und da kommt Jesus plötzlich durch die verschlossenen Tür in ihre Mitte und grüßt sie mit Friede sei mit euch. Zeigt ihnen seine Hände und zeigt ihnen die Seite. Und da sind sie plötzlich außer sich vor Freude. Solch eine Begeisterung, was muss das für eine Wende gewesen sein? So eine emotionale Mischung aus, das darf doch nicht alles wahr sein. Und das gibt es doch gar nicht. Ganz ehrlich, ich habe sowas in all den Jahren noch nicht erlebt, auch nicht in den Hauskreisen, dass Jesus so physisch durch die Türen und Wände plötzlich im Raum steht. Kann ich also nicht bezeugen, aber vielleicht ist jemand hier, der das mal erlebt hat. Aber dass Menschen in so einem kleinen Kreis miteinander gebetet haben und dass sie vielleicht zusammen gegessen haben und dass sie nach Hause gegangen sind und sagten, heute Abend oder heute Morgen hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Und sie gehen mit diesem Reden Gottes nach Hause aus diesem kleinen Kreis, weil ihnen das konkret weitergeholfen hat. Das kenne ich. Das habe ich auch erlebt. Wie sagte Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist sein Geist, da ist seine Liebe, da ist seine Gnade. Und da taucht er inmitten dieser Gruppe auf. Und wenn du nie dort warst, in so einer kleinen Gruppe, wenn du das gar nicht kennst, ich weiß nicht, wie ihr das als Gemeinde in Zukunft tun werdet, dann ist euch vielleicht etwas ganz Wesentliches entgangen. Und vielleicht habt ihr andere kleine Gruppen, wo ihr das ähnlich erleben könnt. Jedenfalls, Johannes berichtet, wie sie 8 Tage später wieder in diesem Raum zusammen sind. Und er schreibt, dass Thomas diesmal auch mit dabei war. Der war ja am Anfang so ein bisschen an der Seite. Jetzt ist er mit dabei. Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, habe ich ein paar Menschen, habe ich eine kleine Gruppe, habe ich Freunde, mit denen ich meine Probleme teilen kann, die mich unterstützen können, wenn es mir so richtig dreckig geht. Ich kann mir vorstellen, wie der Petrus nach seiner Pleite so in die Gruppe der Jünger kommt und sie fragt, und, habe ich Mist gebaut? Und die alle sagen, ja, das hast du, aber das haben wir auch. Und wie sie dann alle zusammensitzen und weinen und trauern. Und was sagen sie dann? Jetzt lasst uns einander ermutigen. Also ich traure, ich lasse mir von anderen helfen. Und ein drittes, ich lebe total von der Gnade Gottes. Wir wissen das und wir dürfen das leben, dazu sind wir eingeladen und das hat der Petrus auch getan. Es ist ja schön, Petrus wird hier konkret benannt, nicht so sehr die einzelnen Jünger, aber er hat uns 2 Briefe im Neuen Testament hinterlassen. Und wenn man so diese Briefe liest, dann startet er seinen ersten Brief nach einer kurzen Begrüßung mit folgenden Worten. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit ein neues Leben geschenkt hat. Merkt ihr das? Der Petrus, der Jesus verleugnet hat, der schreibt hier ein paar Jahre später diese Worte. Also der ist nicht mehr der alte Petrus, sondern der hat ein neues Leben. Jesus hatte ihm Barmherzigkeit geschenkt. Er schreibt hier, er hat uns durch die Auferstehung Jesu von den Toten eine lebendige Hoffnung und ein Erbe geschenkt, das für uns im Himmel aufbewahrt wird, und zwar in einem makellosen, unzerstörbaren und unvergänglichen Zustand. Petrus hatte total versagt und doch ist er daran nicht zerbrochen. Wir wissen, Judas hatte einen ganz anderen Weg. Er hat Barmherzigkeit Gottes nicht in Anspruch genommen und ist hingegangen und hat sein Leben beendet. Petrus hat Barmherzigkeit Gottes erlebt und benennt das hier auch. Große Barmherzigkeit, in der er neues Leben empfangen hat. Er fühlt sich nicht verdammt, er fühlt sich nicht voller Schuldgefühle. Und er muss sich deswegen auch nicht mehr schämen. Er lebt nicht schüchtern so, als könne ihn Gott nicht mehr gebrauchen. Er lebt voller Hoffnung, trotz seines Scheiterns, Warum? Weil er Gnade Gottes erlebt hat. Und später sagt er voller Überzeugung: Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um euch. Wie kann man solch einen Rat weitergeben? Weil Petrus erlebt hatte, wie Jesus ihn behandelt hatte. Und zwar in einer Situation, als er bitter versagt hat. Es gibt ja Lasten, die sind so schwer, dass man sie nicht einfach wegwerfen kann. Habt ihr das schon mal erlebt? Also ich habe mal vor ein paar Jahren, so wie die Gewichtheber unter so einer Stange mit den Gewichten stehen, ich habe das auch mal hochgehoben und dann ist ja schön, wenn man das oben hat. Aber dann kommt der bittere Moment, wo man sagt, und wie werde ich das Ding jetzt wieder los? Das ist so schwer und man hat Angst, wenn man die Rückenlage kriegt, dass der ganze Rücken durchbricht. Und dann ist man froh, wenn man das unbeschadet fallen lassen kann, ohne dass man sich die Füße oder irgendetwas verletzt hat. Das ist hier gemeint. Wir sollen unsere Sorgen einfach fallen lassen. Manchmal kann man sie nicht mehr weit werfen, weil es so schwer ist. Einfach fallen lassen. Er sorgt sich um uns. So sollen wir unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Unsicherheit, unsere Schuld, all die Dinge, für die wir uns schämen, so sollen wir sie loswerden. Einfach loslassen. Ich kann das Gott vielleicht in einem Gebet mit meinen eigenen Worten sagen. Wir nennen das ja Beten. Wenn ich sage, lieber Herr, ich bin mir bewusst, dass ich das nicht verdiene, dass du mir Schuld vergibst. Ich bin so viele eigene Wege gegangen, habe dich immer wieder an die Seite geschoben oder einfach ignoriert. Ich habe so viele dumme Fehler gemacht. Ich habe deine Liebe und Güte nicht verdient. Aber du willst deine Gnade in meinem Leben erweisen. Du bist barmherzig und vergibst meine Schuld. Ich möchte neu beginnen. Wenn jemand hier ist, der sagt, das habe ich noch nie gemacht, so habe ich noch nie gebetet, das darfst du tun, dann lade ich dich ein, das zu tun für dein Leben, neu zu beginnen, so wie Petrus neu begonnen hat. Das ist das Gegenmittel zu dem, was der Teufel in unserem Leben versucht. Es ist ja immer so, wie wenn er uns etwas einflüstern will. Du bist nicht gut genug. Glaubst du, Gott könnte dich auch noch für irgendetwas gebrauchen? Warum soll denn Gott auf deine Gebete hören? Ständig versucht er uns negative Gedanken vorzugeben. Und was können wir dann tun? Wenn wir unsere Sorgen loslassen, dann verlieren wir auch die Zweifel. Denn dann tritt Jesus in Aktion. Wenn du dein Leben Jesus Christus hingibst und anvertraust, was macht er dann mit deinem Versagen? Bevor Jesus verhaftet wurde, sagte er dem Petrus etwas ganz Wichtiges. Und das habe ich euch hier auch auf der Tafel. Er sagt zu ihm: Simon, pass auf. Satan tut sein Bestes, um euch alle von mir zu trennen, wie man Spreu vom Weizen trennt. Simon, ich habe für dich besonders gebetet, damit du dein Vertrauen auf mich nicht verlierst. Sobald du den Weg zurück zu mir gefunden hast, kümmere dich um deine Brüder und mache ihnen Mut. Also genau genommen war der Petrus doch total gewarnt. Der Teufel wird dich testen. Der wird dich auf den Kopf stellen. Der hofft, dass du es nicht schaffen wirst. Und dann sagt Jesus: Aber ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ich weiß das. Der Satan wird sich mit dir anlegen, er wird dich attackieren. Deswegen habe ich schon vorher für dich gebetet, dass dein Vertrauen nicht schwindet. Und wenn du dann umkehrst zu mir, wenn du bereust und zu mir zurückfindest, dann habe ich einen Auftrag für dich. Nutze deinen Schmerz, nutze deine Erfahrungen, die du gemacht hast, um anderen Menschen, anderen Christen zu helfen. Kümmere dich darum, mach diesen Menschen Mut, setze dein Leben zum Wohl für andere ein. Vielleicht brauchen wir auch manchmal so starke Worte, wie Gott sie zu dem alten Josua gesagt hat, als dieser vor einer seiner größten Herausforderungen des Lebens stand. Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Damit möchte ich euch Mut machen. Egal, was wir erleben, egal, wo wir stehen, egal, wer wir sind, Gottes Barmherzigkeit ist für jeden von uns da. Das ist das Neue, das ist das Besondere des neuen Bundes. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Wir dürfen unser Leben ihm anvertrauen und dürfen genesen und dürfen all das erleben, was er uns geschenkt hat und wie er uns in dieser Welt gebrauchen will. Wir singen jetzt ein Lied, Wie tief kann ich fallen? 380, drei Strophen. Oder wolltest du es selber ansagen? Ist okay.